Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, wieder bei euch zu sein. Ich starte kurz mit einer persönlichen Ankündigung. Das wird heute für längere Zeit voraussichtlich meine letzte Predigt bei euch sein. Das hat äußere und innere Gründe. Ich werde meinen öffentlichen Dienst zumindest für eine ganze Zeit. Kann ich was besser machen? Weiter zurückgehen? Okay. Das hat gar nichts mit euch als Gemeinde zu tun. Ich werde überhaupt meine Predigtdienste und auch die Begleitung von Menschen für eine längere Zeit beenden. Der äußere Grund ist der, dass ich meine Mutter ab Ende des Jahres pflegen werde, die mehrfach schwer gestürzt ist. Und hat auch innere Gründe. Gott hat es in meinem Herzen vorbereitet, dass so eine Zeit kommt. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass sie kommt. Ich werde dann im Nachfolge konkret Samstag, das ist ja bereits in 6 Tagen, in einem vertrauteren Rahmen ohne Livestream ein bisschen persönlicher erzählen, was dahinter für eine schöne Geschichte steckt. Falls ihr zu dem Nachfolger konkret Samstag kommt, das steht auf der Folie drauf, meldet euch doch bitte heute noch an, damit Ralf entsprechend Essen bestellen kann. Wir sind ja mitten in so einer kleinen Predigtreihe. Du hast den Anfang gemacht mit Hölle vor einer Woche, Ralf. Wirst den schönen Abschluss mit dem Himmel machen und ich darf mittendrin über Gericht sprechen. Ich habe Schwerpunkte gesetzt, in 30, 35 Minuten über das Gericht umfassend zu predigen, das geht nicht. Deswegen einfach schlaglichtartig ein paar Dinge, die mir für heute Morgen und für euch wichtig sind. Der erste Punkt schon, dass es am Ende der Zeit ein Gericht geben wird, ist Teil unseres Glaubens an Christus. Und es gehört zur Verkündigung des Evangeliums dazu. Es ist mir ganz wichtig, so einzusteigen, dass es ein Gericht geben wird, gehört für uns, die wir Jesus nachfolgen, zur Verkündigung des Evangeliums dazu. Schon im Alten Testament ist das Gericht klar bezeugt und auch Jesus hat unmissverständlich über das Gericht gesprochen, das am Ende der Zeit stattfinden wird. Und ich habe 2 Schriftstellen euch mitgebracht, wo das einfach deutlich wird, als Paulus das Evangelium verkündet hat, war das Gericht zumindest häufig ganz natürlich Teil der Verkündigung, auch an Nichtchristen. Und eine der Stellen ist Apostel 17, da predigt er, ich glaube, er predigt in Athen. Und da heißt es, in der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er die Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann, Jesus, über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt. Also offensichtlich sagt Paulus nicht, naja, ich verkündige mal einfach die Liebe Gottes und die, die sich bekehren, die unterrichte ich dann so im Nachhinein noch, dass es auch ein Gericht geben wird, sondern er predigt vor Menschen, die Gott nicht kennen, das sind keine Juden, das sind Heiden in Athen und für ihn gehört die Verkündigung des Gerichts, dass diese Welt nicht einfach nur auf irgendwas zuläuft, sondern dass es ein Gericht geben wird, gehört für ihn zentral dazu. Und es gibt eine eigentlich fast schon lustige Stelle, da ist Paulus in Haft und dieser Gouverneur Felix, der erhofft, dass er irgendwie Schmiergeld kriegt, Bestechungsgelder von den Christen, damit sie Paulus freilässt. Und dann lässt er Paulus immer mal wieder kommen, weil er das irgendwie intellektuell anregend findet, diesem Mann zuzuhören und mit ihm zu diskutieren. Und da heißt es an einer Stelle, wo er mal wieder ihn kommen lässt, Apostel 24, Vers 24 und 25. Einige Tage danach kam es erneut zu einer Begegnung zwischen Felix und Paulus, also diesem Gouverneur. Diesmal war der Gouverneur in Begleitung seiner Frau Drusilla, einer Jüdin, und er ließ Paulus zu sich kommen, weil er von ihm noch mehr über den Glauben an Jesus Christus erfahren wollte. Doch als Paulus dann die Rede auf ein Leben nach Gottes Willen und Selbstbeherrschung brachte und vom künftigen Gericht sprach, bekam Felix es mit der Angst zu tun. Er unterbrach Paulus und sagte, für diesmal ist es genug, du kannst jetzt gehen. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, lasse ich dich wieder einmal rufen. Das ist auch eine Strategie, gell? jetzt wird es unangenehm, du halt lieber den Mund, wir gucken mal bei anderer Gelegenheit. Ein tapferer, mutiger römischer Gouverneur. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, und darauf folgt das Gericht. Das wäre die nächste Folie. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, und darauf folgt das Gericht. Und ich glaube, das ist nicht einfach nur was, wo wir jetzt sagen, naja, das gehört halt zu unserem Glauben dazu. Das hat ja das strahlt ja zurück auf unser Leben, wenn wir wissen, die Welt endet nicht einfach irgendwann, sondern der Schlusspunkt dieser Welt, dieser sichtbaren Welt, wird ein Gericht sein. Ich glaube, dass das deshalb grundlegend ist, weil wir dann uns bewusst sind, alles, was wir tun, alles, was wir sagen, noch jeden Gedanken, den wir nachgehen, der hat für Gott eine Bedeutung. Die Dinge sind nicht einfach belanglos und bedeutungslos, die hier unten stattfinden. Jesus geht so weit zu sagen, Matthäus 12, 36, ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Ich finde das echt einen wichtigen Vers, und zwar nicht, weil er uns Angst machen soll, sondern weil er die Bedeutsamkeit dessen zeigt, wie wir leben. Vom Gericht her fällt Licht auf unser Leben und es wird klar, es ist irgendwie nicht bedeutungslos, wie wir leben. Jedes Wort hat in Gottes Augen Gewicht. Für Gott hat das Bedeutung, wie wir leben. Jedes Wort, das wir sagen, zählt. Jede Tat, jede kleine, noch von niemand gesehene Tat zählt. Jeden Gedanken, den wir bewusst aus Liebe zu Gott nachgehen, oder jeder Gedanke, den wir bewusst aus Liebe zu Gott nicht nachgehen, der zählt und es wird wiedergefunden werden. Und das betrifft gerade auch das Gute. Jesus kann zwei Kapitel vorher in Matthäus 10, 42 sagen, wer einem von diesen Geringgeachteten auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, einfach weil er mein Jünger ist, das versichere ich euch, er wird nicht ohne Lohn bleiben. Auch da, im Gericht, wenn Gott Gerechtigkeit schafft, es wird sich zeigen, jede kleinste Tat, die wir aus Liebe Gott gegenüber, und hier geht es ja darum, aus Liebe zu Gott Menschen, die zu ihm gehören, eine kleine Tat der Barmherzigkeit widerfahren lassen. Und Gott sagt, das wird wiedergefunden werden, das geht nicht verloren. Warum betone ich das so? Ich empfinde eine gefährliche Tendenz im Lebensgefühl vieler Menschen. Und ich meine nicht einfach nur Christen, sondern überhaupt vieler Menschen. So eine Tendenz zu glauben, dass unser Leben doch ohnehin nicht viel bedeutet und dass die einzelne Tat und das einzelne Wort doch eigentlich belanglos sind. Und man kann das leicht denken, weil man denkt, ja, ich richte nicht viel aus, oder das hat ja ohnehin. Aber das denken wir alles, weil wir nicht wissen, wird einen Tag geben, wo das alles aufgedeckt wird. Das hat Bedeutung, und zwar das Gute und das Schlechte. Und wisst ihr, das ist eigentlich ein sehr trostloser Gedanke, der sich, finde ich, immer mehr breit macht. Es macht doch eh keinen Unterschied, es hat doch eh keine Bedeutung, es kommt doch eh nicht drauf an. Doch, es kommt drauf an. Es kommt auf alles an, auf jedes Wort, das du sagst, auf jeden Gedanken, den du denkst oder bewusst nicht denkst, und auf jede Handlung, die du tust. Wir Christen, wir wissen, dass dieser Tag kommt und wir leben entsprechend. Wir leben in Erwartung dieses Tages. Wir wissen, dass diese Welt nicht einfach ewig so weitergeht und dass es eh keinen Unterschied macht. Und deshalb sind wir von Liebe und auch von Ehrfurcht vor Gott bewegt, in dem, wie wir leben, was wir sagen und was wir tun. Und bis der Tag kommt, und da ist Gott unfassbar, bis der Tag kommt, umwirbt er jeden Menschen mit einer unfassbaren Liebe, sich ihm zuzuwenden, damit wir zu Wesen werden, die bestehen können, wenn dieses Gericht geschieht. Er lässt sich von keinem bösen Wort beeindrucken, er lässt sich von keiner Feindschaft an uns beeindrucken. Er umwirbt bis zum Schluss unser Herz. Aber irgendwann kommt dieser Tag. Und dann wird so vieles, was dann verborgen war, wird ans Licht kommen. Es wird offenbar werden, wer wir wirklich sind und was wir getan haben. Und das ist mein zweiter Punkt für heute Morgen. Das Gericht zeigt, wie bedeutsam jeder Teil meines Lebens in Gottes Augen ist. Entschuldigung, das war schon mein zweiter Punkt. Und damit komme ich gleich zu einem dritten. Am Tag des Gerichts wird sichtbar, ich glaube, das müsste schon die nächste Folie sein, vielen Dank, Raphael, Hammer. Am Tag des Gerichts werde ich als der sichtbar, der ich wirklich geworden bin. Das geworden ist, weil wir werden im Laufe unseres Lebens immer mehr zu dem Menschen, hoffentlich, der Christus ähnlicher wird. Ich habe euch eine Stelle aus dem 2. Korinther, 2. Korinther 5, Vers 10, da schreibt Paulus, wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Die Übersetzung ist die NGÜ, ich liebe sie, ich habe daran mitgearbeitet, aber an der Stelle bin ich nicht ganz zufrieden, weil das klingt so, als würde nur etwas offengelegt werden vor dem Richterstuhl Christi, wo alles offengelegt wird. Aber wörtlich heißt es denn, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Wir müssen offenbar werden. Nicht nur einfach, was wir getan haben. Wir werden als die Menschen sichtbar, die wir geworden sind. Könnt ihr das nachvollziehen? Die Art von Mensch, die du geworden bist, wird dann sichtbar. Wir werden als die Menschen sichtbar, die wir in der Tiefe waren und geworden sind. Und vielleicht wird da deutlich, das Wichtigste, was dann zählt, ist nicht einfach nur, ob du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, sondern zu welcher Art von Mensch bist du geworden? Zu welcher Art von Mensch bist du im Lauf deines Lebens geworden? Hat Christus Gestalt gewonnen in deinem Leben? Vorher wird es bei uns Menschen nicht sichtbar. Ihr seht alle nett und freundlich aus heute Morgen und ich auch. Aber der Tag wird zeigen, wirklich zeigen, wer wir in der Tiefe sind. Und deshalb kann Paulus an einer anderen Stelle in seinem ersten Brief an die Korinther schreiben, urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt, und wird die geheimsten Gedanken der Menschen, wörtlich die Absichten oder Motive des Herzens, aufdecken. Dann wird jeder Mensch von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Das ist der Hauptgrund, warum wir Menschen gewarnt werden, ein Urteil über andere Menschen zu fällen. Wir können das gar nicht. Wir haben keine Ahnung, wie es im Herzen des anderen aussieht. Wir haben keine Ahnung, wie er aufgewachsen ist, was für Voraussetzungen er mitbringt, welche Startbedingungen er hatte. Wir haben keine Ahnung, was ihn bewegt, das zu tun oder das zu sagen, was er gerade sagt. Das heißt nicht, dass ich nicht Brüder und Schwestern ermahnen oder auf sie auf Dinge hinweisen kann, aber ein Urteil zu fällen über Menschen, ganz egal ob Geschwister oder nicht Geschwister, das ist vor diesem letzten Gericht schlicht unmöglich. Du hast keine Ahnung und ich habe keine Ahnung, wer der andere in der Tiefe wirklich ist. Und da wird es eine Menge Überraschungen geben. Wir kennen die Absichten und Motive der Menschen nicht. Und wisst ihr, jetzt kann ich mir doch eine Randbemerkung nicht erlauben, die man politisch verstehen kann. Ich werde keine Namen nennen, aber es ist schon erstaunlich, dass wir in der Gefahr sind, gerade wir Christen auch, drauf reinzufallen, wenn Politiker, egal ob transatlantisch oder in unserem Land, einfach nur die richtigen Dinge sagen und die richtigen Positionen vertreten. Da braucht es, glaube ich, auch ein geistliches Unterscheidungsvermögen, das es tatsächlich gibt. Und das ist dann kein Urteil, sondern ein geistliches Unterscheidungsvermögen. Und sonst könnt ihr das ja rausschneiden, diese 30 Sekunden. Und dann sind wir bei einem vierten Punkt, der daraus folgt. Gericht bedeutet, Gott wird eines Tages vollkommene Gerechtigkeit schaffen. Ich weiß, das hört sich so ein bisschen deprimierend an, wenn ich jetzt sage, aber das ist einfach ein ehrliches Eingeständnis. Diesseits des Himmels, vor diesem letzten Gericht, gibt es auf dieser Erde keine vollkommene Gerechtigkeit. Die kann es einfach nicht geben. Solange wir Menschen das Sagen haben, wird es keine vollkommene Gerechtigkeit geben. Ich habe es gerade schon erwähnt, es gibt so viele Menschen, mit so schlechten Startbedingungen, so viele Menschen, die es unfassbar schwer hatten, so viele Menschen in anderen Kulturen und Ländern, die in Verhältnissen leben, die wir uns gar nicht vorstellen können. Diese Menschen werden in dieser Welt keine, aller Voraussicht nach, keine Gerechtigkeit erfahren. Das heißt nicht, dass wir nicht eine Menge unternehmen sollten, um für Gerechtigkeit einzutreten und unser Möglichstes zu tun, dass möglichst vielen Menschen Gerechtigkeit widerfährt. Aber die menschliche Anstrengung, zwanghaft unter allen Umständen auf Biegen und Brechen unbedingt Gerechtigkeit schaffen zu wollen, das geht schief. Es gibt das nicht diesseits des Himmels. Und ich möchte euch da eine Geschichte erzählen. Ich habe die vor fast 30 Jahren gelesen und ich habe sie seither nie vergessen. Es gibt kein Jahr, wo ich nicht mehrfach über sie nachdenke. Rick Joyner hat sie in einem seiner Bücher beschrieben, ein geistlicher Leiter aus den USA. Der ist zum Glauben gekommen als junger Mann und kam relativ früh gleich in den Dienst. Und er war schon nach kurzer Zeit im Dienst total entmutigt und frustriert. Er hat Dinge erlebt, die ihm enorm wehgetan haben. Und er war eigentlich davor, seinen Dienst sofort wieder aufzugeben und ging in den Park, um Gott sein Herz auszuschütten. Und dann saß er da auf so einer Parkbank und sagte zu Gott: Herr, ich habe genug, es hat so wehgetan, ich habe so viel enttäuschende Erfahrungen gemacht, ich bin so verwirrt und ich kann so vieles nicht verstehen. Ich möchte dir alles zurückgeben, was du mir anvertraut hast. Ich möchte einfach nur ein Privatmann sein. Und dann hat ihm Gott eine offene Vision geschenkt. Er sah mit offenen Augen plötzlich, ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen muss, aber die Bibel beschreibt, dass es sowas gibt. Er sah einen Mann, einen Diakon, einen angesehenen Mann in einer christlichen Gemeinde, der da eben ein Amt hatte, einen Dienst und die Kranken besuchte, 5 Abende die Woche unterwegs war, um der Gemeinde zu dienen und Menschen zu dienen und Menschen zu lieben und für sie da zu sein und der sein Leben aufgeopfert hat für Jesus. Und dann wechselte das Bild und er sah einen Obdachlosen in einer völlig zweiten Vision, der durch die Gegend lief, völlig abgefrackt, Alkoholiker, völlig am Ende, völlig verwahrlost. Und er lief durch die Gegend und war voller Bitterkeit und Wut. Und dann lief ihm eine Katze über den Weg, diesem Obdachlosen. Und in seiner Bitterkeit und Aggression holte er mit dem Fuß aus, um sie wegzukicken. Und im letzten Moment hielt er seinen Fuß zurück und schob sie einfach nur unsanft zur Seite. Und dann endeten die beiden Visionen, die er hatte, und Gott fragte ihn: Wer von den beiden gefällt mir wohl mehr? Und Rick sagte: Was ist denn das für eine komische Frage? Hier ist jemand, der Gott hingegeben dient, und hier ist ein abgefragter Obdachloser, dessen einziger Verdienst ist, diese Katze nicht einen ganz üblen Tritt zu geben. Er sagt: Natürlich diese Diakonen. Und Gott sagt ihm: Nee. Guck mal, du kennst die Herzen nicht, du kennst die Geschichte dieser Menschen nicht. Diese Diakon hat bildlich gesprochen 100 Portionen göttliche Liebe empfangen, tolle Familie gehabt, in der Liebe Gottes gebadet worden, seit er Kind ist. Und von diesen 100 Portionen setzt er 90 ein, um mir zu dienen. Und das ist gut. Aber dieser Obdachlose, dieser Alkoholiker, dieser völlig verwahrloste, abgefragte Mensch, der hat in seinem Leben bildlich gesprochen eine einzige Portion göttlicher Liebe empfangen. Von seinen Eltern ausgestoßen worden, im Heim aufgewachsen, dort Schreckliches erlebt. Und diese eine Portion göttlicher Liebe hat er eingesetzt, um seinen Fuß zurückzuhalten, diese Katze nicht zu verletzen. Der hat 100% eingesetzt. Könnt ihr verstehen, dass ich die Geschichte nie vergessen habe? Und jetzt verstehen wir auch, warum Jesus in Matthäus 19,30 sagt: Aber viele, die jetzt Erste sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Uns werden die Augen aufgehen. Wir werden sagen: Was, dieser abgefragte Typ? Es gibt ein weiteres Buch, wo Rick Joyner, man kann darüber denken, wie man will, mich hat dieses Buch sehr erschüttert und ich bin heute noch von diesem Buch beeindruckt und kehre immer wieder dazu zurück. Er hat vor 25 Jahren ein Buch geschrieben über, wie Gott ihn in den Himmel raufgenommen hat. Und dann begegnet er im Himmel diesem Obdachlosen. Und er sagte, dich gibt es ja wirklich. Und er sagte, ja, mich gibt es wirklich. Und dann sehen wir, dass er dicht beim Thron sitzt, dass er einer der Menschen ist, die von Gott gewürdigt wurden, dicht am Thron zu sitzen. Und das erspare ich euch jetzt, die Geschichte, die da dahinter steckt, unfassbar. Im Gericht kommt alles ans Licht und Gott schafft Gerechtigkeit. Dann herrscht Gerechtigkeit. Und eine solche Gerechtigkeit, und dann verstehen wir das, die kann es, bevor Gott Gericht übt, die kann es nicht geben. Die kann es einfach nicht geben. Und das gibt uns auch Gelassenheit, wenn wir denken, dass wir ungerecht behandelt werden oder Menschen uns nicht als die sehen, die wir eigentlich sind. Das muss gar nicht sein, weil wir wissen, der Tag kommt erst noch. Das darf es auch geben. Es reicht, dass am Tag des Gerichts alles als das sichtbar wird, was es ist. Und da gebe ich euch eine letzte Stelle mit. 1. Timotheus 5, Vers 24 und 25. Wir haben heute wieder viel Folien, aber es ist ja die letzte Predigt für lange Zeit. Bei manchen Menschen, schreibt Paulus, liegt es offen zutage, dass sie sündigen. Ihre Verfehlungen laufen ihnen gewissermaßen voraus und sind schon vor dem Tag bekannt, an dem Gott Gericht hält. Bei anderen kommen sie erst durch das Gericht ans Licht wieder. Im Gericht kommen die Dinge ans Licht. Dasselbe trifft aber auch, Gott sei Dank schreibt er das auch noch, dasselbe trifft aber auch auf die guten Taten zu. Manche sind schon jetzt für alle sichtbar und auch die, bei denen es sich anders verhält, können sie nicht für immer verborgen bleiben. Der Tag kommt, wo alles ans Licht kommt. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht, je nachdem, wie wir leben. Aber für die, die Jesus nachfolgen, ist das eine gute Nachricht, weil da vieles sichtbar wird von den Dingen, die wir im Verborgenen aus Liebe zu ihm getan haben. Und damit bin ich bei einem nächsten Punkt, bei einem fünften. Das bedeutet auch, Gericht bedeutet auch, Gott wird alles in Ordnung bringen. Und damit komme ich zu einem Punkt, der steht uns vielleicht gar nicht so deutlich vor Augen, aber für Jesus und vor allem für das Alte Testament und Jesus hat im Alten Testament geruht und gelebt, war das völlig klar. Gericht bedeutet, Dinge in Ordnung bringen. Also für uns ist heute das Gericht oft der Ort, wo eben Urteile gefällt werden und Leute bestraft werden. Und ich sage nicht, dass es diesen Aspekt nicht auch gibt im Alten und im Neuen Testament, aber das Zentrum, das zentrale Moment des Gerichts im Alten Testament ist, Gott bringt Dinge in Ordnung. Erinnert ihr euch an das Gleichnis von der bittenden Witwe im Neuen Testament? Die geht doch auf diesen Richter zu und was sagt sie ihm? Herr, schaffe mir Recht. Der Richter, das Gericht im Alten und Neuen Testament, und Jesus nimmt es auf durch dieses Gleichnis, ist, das ist der Ort, wo Gerechtigkeit geschaffen wird. Das ist der Ort, wo alles in Ordnung gebracht wird. Das ist Gericht. Das Gericht ist also nicht primär ein Ort des Aburteilens und Daumen hoch oder Daumen runter, sondern das Gericht ist der Ort, wo alles ans Licht gebracht wird, wo Dinge in Ordnung gebracht werden, wo alles in Ordnung kommt. Und entsprechend wird im Alten Testament über das Gericht gejubelt. Ich habe euch ein paar Stellen mitgebracht, es gibt ganz, ganz viele. Psalm 89, Vers 15, da heißt es, Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Grundfeste, Gnade und Treue gehen vor deinem Angesicht her. Ich habe die Stelle aufgenommen, weil wir denken manchmal, naja, Gerechtigkeit und Recht, das ist so das Gegenteil von Gnade. Ja, ihr seht hier, nee, Gott wird in Gnade und Treue genauso Gericht üben und die gehen vor ihm her und die sind eins mit Gerechtigkeit und Recht. Wir haben nicht einen Richter, der einfach nur unbarmherzig, das habt ihr ja schon an diesem Beispiel von diesem Angelo, diesem Obdachlosen gesehen, Gott wird barmherzig richten und barmherzig und gerecht sind keine Gegensätze und Gnade und Gerechtigkeit. Das heißt in Jesaja 30, Vers 18, und darum wird der Herr darauf warten, euch gnädig zu sein, und darum wird er sich erheben und sich über euch zu erbarmen, denn ein Gott des Rechts ist der Herr, glücklich alle, die auf ihn harren. Wieder habt ihr es, dass Gnade und Recht in den Augen Gottes kein Gegensatz sind. Er ist mit seiner Gnade im Recht, sagte einer meiner Professoren mal. Den Satz habe ich, ich habe keinen Satz von ihm behalten. Der war so intelligent, dass ich ohnehin das meistens verstanden habe, was er sagte. Aber den Satz habe ich aus seinen Vorlesungen mitgenommen. Eberhard Jüngel war das. Gott ist mit seiner Gnade im Recht. Und jetzt kommt das, was ich sagte, im Alten Testament jubelt die ganze Schöpfung, wenn Gott Gericht übt. Könnt ihr das jetzt bei dem Obdachlosen ein bisschen nachvollziehen, dass da alle jubeln? Dass alle sich freuen, dass endlich Gerechtigkeit geschieht. Endlich kommt ans Licht, endlich werden Dinge in Ordnung gebracht. Sagt zu den Völkern, der Herr ist König. Er hat die Fundamente der Erde gelegt, niemals gerät sie ins Wanken. Allen Völkern wird er ein gerechter Richter sein. Der Himmel soll sich freuen und die Erde in Jubel ausbrechen. Das Meer mit allem, was in ihm lebt, soll zu seiner Ehre brausen und tosen. Der Acker sei fröhlich mit allem, was auf ihm wächst. Auch die Bäume im Wald sollen jubeln. Warum? Wenn der Herr kommt, ja, er kommt, um die Welt zu richten. Sein Urteil über die Völker ist unbestechlich und gerecht. Die ganze Schöpfung jubelt, weil sie, endlich ist der Tag da, wo Gott in seiner Gnade Gerechtigkeit für alle schafft. Er bringt alle Dinge in Ordnung. Jetzt wird alles in Ordnung gebracht. Und wir könnten noch ganz viele andere Stellen, ganz kurz, Psalm 48, es freue sich der Berg Zion, es sollen jauchzen die Töchter Judas wegen deiner Gerichte. Wir könnten viele andere Stellen. Die ganze Schöpfung jubelt. Menschen, die zu Gott gehören, jubeln, weil Gott zum Gericht kommt. Und Gericht heißt, Gott bringt Dinge in Ordnung. Das Gericht ist der Ort, wo das Recht siegt. Und wo der Gerechtigkeit Geltung verschafft wird. Und das ist hoffentlich für möglichst viele Menschen, die zu Jesus gehören, eine gute Nachricht. Das Wort Gericht hat sogar, ich streife das nur, Gott wird Gericht üben an seinem Haus, an der Gemeinde. 1. Petrus 4, Vers 17, denn die Zeit ist angebrochen, in der Gott Gericht hält und er beginnt damit bei seinem eigenen Haus. Wenn wir vor Augen haben, dass Gericht das Handeln Gottes ist, wo Dinge ans Licht kommen und Dinge in Ordnung gebracht werden, wo die Gerechtigkeit zur Geltung kommt, dann ist das eine gute Nachricht. Ich bete darum, in meinem eigenen Leben, dass Gott Gericht hält in meinem Leben, Dinge in Ordnung bringt, Dinge ans Licht bringt, Dinge zurechtdrückt. Es ist eine gute Nachricht, dass das Gericht anfängt im Haus Gottes, an der Gemeinde Jesu. Und dann, damit komme ich zum vorletzten Punkt für heute Vormittag. Das Kreuz ist der ultimative Ort des Gerichts. Ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist, aber kurz bevor Jesus stirbt, sagt er in Johannes 12, 31, jetzt ist für diese Welt die Stunde des Gerichts gekommen, sagt er im Hinblick aufs Kreuz. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Ist euch das bewusst, dass der Grund, weshalb es diese 3 Stunden dunkel wird am Kreuz, zwischen 12 Uhr mittags und 3 Uhr nachmittags, eine Prophetie aus vor allem aus Joel und Amos ist, die Stelle aus Amos habe ich euch mitgebracht, wo Gott sagt, ich, Gott, der Herr, kündige euch an jenem Tag, gemeint ist der Tag des Gerichts, lasse ich die Sonne schon am Mittag untergehen und die Dunkelheit bricht am helllichten Tag über das Land herein. Warum wird es dunkel, als Jesus am Kreuz hängt? Na, weil der große Gerichtstag Gottes da ist. Am Kreuz findet das ultimative Gericht Gottes statt. Am Kreuz übt Gott Gericht und entzieht dem Teufel, so habt ihr es ja gerade in der Stelle Johannes gehabt, die Grundlage dafür, Menschen anklagen und zerstören zu dürfen. Das Kreuz ist der ultimative Ort des Gerichts und der ultimative Ort der Wiederherstellung und der Wiedergutmachung. Da, wo Gott dem Bösen die Grundlage entzieht. Und da möchte ich mit euch nochmal ein bisschen genauer hinschauen, weil dass das Kreuz der Ort des Gerichts ist, heißt ja auch irgendwie, dass da eine Verurteilung stattfindet. Und so kennen wir natürlich Gericht auch. Gericht ist auch der Ort, wo Verurteilung stattfindet. Dem können wir nicht entgehen. Und wir denken als Menschen über Verurteilung nicht gerne nach. Das ging dem Felix schon so. Und ich möchte mit euch das noch kurz entfalten, weil es eine gute Nachricht ist. Es fängt allerdings mit ein paar eher schwierigen Nachrichten an. Das erste ist, ich bin als Mensch für meine Schuld verantwortlich. Und wir neigen heute dazu, unsere Schuld psychologisch oder soziologisch wegzuerklären. Jetzt versteht mich bitte nicht falsch, ich bin dankbar für alle psychologischen Hilfen, die es in unserem Land gibt, für alle therapeutischen Hilfen, für alle seelsorgerlichen Hilfen, aber psychologische Erklärungen helfen, können mir nicht helfen, oder ich sage mal positiv, psychologische Erklärungen können mir helfen zu verstehen, warum ich in bestimmten Situationen irgendwie reagiere, aber sie lösen deswegen noch nicht meine Schuld. Also wenn ich meinen Ehepartner ständig anschreie und ihn mies behandle, dann ist dem relativ wenig geholfen, wenn mir mein Seelsorger erklärt, dass das ja einfach nur aus meiner frühen Kindheit kommt. Und wenn ich dann nach dem nächsten Anschreien meinem Ehepartner sage, du musst das nicht so ernst nehmen, das kommt aus meiner frühen Kindheit, dann ist dem relativ wenig geholfen. Könnt ihr das nachvollziehen? C.S. Lewis hat es noch ein bisschen derber auf den Punkt gebracht. Der sagte, wenn ein Mann seine Frau mit einem Feuerhaken schlägt, früher hatte man das so, ich kenne das noch, kennt ihr das, so einen Schürhaken? Wer seine Frau mit dem Feuerhaken schlägt, der hat nicht einfach nur ein Feuerhakenproblem. Wisst ihr, wie ich meine? Wir können versuchen, unserer Schuld auf die Spur zu kommen und in unserer Vergangenheit zu wühlen. Wir können Eltern oder Lehrer oder auch die Gesellschaft als Ganzes für unser Fehlverhalten verantwortlich machen. Wir können sagen, ich konnte doch nicht anders bei der Kindheit. Ich sage auch nicht, dass das alles komplett falsch ist, nur deine Schuld bleibt trotzdem bestehen. Du kannst erklären, warum du so geworden bist, aber du bist schuldig. Du bist schuldig. Und das Grundproblem der Menschen ist nicht, dass sie eine schiefe Kindheit hatten, sondern dass wir schuldig sind. Das ist unser Problem. Ich sage nicht, dass es andere, und ich weiß, wovon ich spreche mit meinem Leben, Traumata in der Kindheit sind was Furchtbares und belasten Jahrzehnte ein Leben und können Dinge geradezu verunmöglichen. Ich weiß das, ich kenne das. Nur ich weiß auch, obwohl ich Jahrzehnte dachte, das sei mein Grundproblem, das stimmt nicht. Unsere Schuld vor Gott ist unser Grundproblem. Wir sind und bleiben für unsere Schuld verantwortlich. Und damit komme ich zu einem zweiten Punkt. Ich spüre, dass ich für meine Schuld Strafe verdient habe. Ich spüre, dass meine Schuld nicht einfach unter den Tisch fallen kann und dass ich das, was ich verbrochen habe, eigentlich wieder gut machen muss. Das hat jeder Mensch in sich drin. Jeder. Ich habe hier ein altes Wort eingefügt, das wird nachher noch wichtig. Ich spüre, dass ich eigentlich meine Schuld sühnen muss. Wir verwenden das Wort kaum noch. Sühnen ist ein altes Wort für vollkommen wieder gut machen. Dass da völlige Wiedergutmachung geschehen muss. Wir spüren das und wir entdecken das auch in unseren Tendenzen, Dinge zuzudecken und dafür zu sorgen. Das sind diese menschlichen Versuche, Dinge irgendwie wieder gut zu machen oder dem anderen zu sagen, ich habe es doch nicht so gemeint. Was keine wirklich gute Idee der Wiedergutmachung ist übrigens. Und vor allem, wenn wir selber schuldig werden, kennt ihr das? Man ist so schnell dabei zu sagen, also was ich gemacht habe, war doch gar nicht so schlimm. Oder dem anderen zu sagen, jetzt hab dich doch nicht so. Also du machst wieder ein Theater hier. Das ändert sich nur ganz schnell, wenn jemand an mir schuldig wird. Kennt ihr das auch? Plötzlich ist das richtig schlimm, dieses böse Wort. Plötzlich ist diese Gemeinheit des anderen richtig schmerzhaft und tut richtig weh. Und dann findet der andere, dass es doch gar nicht so schlimm war. Komisch, wie die Wahrnehmung unterschiedlich sein kann, gell? Nee, wir spüren, wenn wir ehrlich sind, da muss irgendwas wieder gut gemacht werden. Und mit runterspielen, das klappt nicht. Ich habe ein schlimmes Beispiel, aber es ist ein Beispiel, das natürlich was zeigt. Es gab im Februar 22 hier in unserem Land einen schrecklichen Unfall. Eine heute 41-jährige Frau lieferte sich ein Rennen auf einer Landstraße mit einem anderen. Und in einer langgezogenen Kurve, wo 70 erlaubt waren, hat sie mit 170 überholt. Nee, Entschuldigung, ich sage was Falsches, mit 180. Ihr kommt ein Auto entgegen, der versucht auszuweichen, schafft das zwar, aber das Auto überschlägt sich, eine Familie drin, der zweijährige Sohn stirbt noch am Unfallort, der sechsjährige Bruder stirbt im Krankenhaus. Es kommt zum Prozess, das war russisch Roulette, sagt die Vorsitzende Richterin im Prozess. Beide Fahrer hätten den Tod anderer billigend in Kauf genommen. Die Frau wurde dann wegen Mordes diese Fahrerin wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Ganze ging noch vor das Bundesverfassungsgericht. Die hat das zurückverwiesen und sagte, die Motive dieser Frau wurden nicht genügend berücksichtigt. Fand ich übrigens nur eine Nebenbemerkung, ne? Wichtigen Punkt. Erinnert ihr euch, Gericht, Motive des Herzens werden offenbar werden, im Gericht spielen Motive eine Rolle. Wurde aber dann bestätigt, dass die lebenslange Haft. Und in der Reportage, die ich darüber sah, hieß es, dass die Eltern an jedem Prozesstag dabei waren. Die Eltern dieser verstorbenen beiden Kinder. Und der Vater wurde dann kurz interviewt, die Mutter konnte nicht sprechen. Warum nahmen die Eltern, obwohl das doch schrecklich für sie gewesen sein muss, an diesen Prozesstagen dabei sind, warum nahmen diese Eltern an dem Prozess teil? Und man spürte dem Vater null Hass und null Bitterkeit ab. Das möchte ich dazu sagen, weil man könnte ja denken, naja, die waren von Rachegefühlen getrieben und wollten sehen, dass jetzt die... Nee. Aber der Rechtsanwalt hat es dann so formuliert, dem unermesslichen Leid der Eltern wird auch nur diese Strafe gerecht. Wenn immer ihr einen Krimi guckt, gute Krimis enden so, dass derjenige, der Unrecht begangen hat, gefasst wird und gerecht bestraft wird. Sonst gehst du mit einem unguten Gefühl ins Bett. Kennt ihr das? Ich habe mal einen Film geguckt, wo der nicht gefasst wurde und es keine gerechte Strafe gab. Ich dachte, so einen Film will ich nicht gucken. Das ist ja ätzend. Wir spüren in uns, das Ganze ist erst dann erledigt, wenn Schuld gesühnt wird. Oder? Ich habe noch nie einen Krimi gesehen, wo dann jemand umgebracht wurde und der Kommissar sagte, ja, das ist schon schlimm, aber da kann man jetzt auch nichts machen. Wahrscheinlich hatte der eine schlechte Kindheit, der Mörder, und wir suchen den erst gar nicht. Es hat auch keinen Sinn, Gerechtigkeit schaffen zu wollen. Oder? Das geht nicht. Schuld muss gesühnt werden. Jetzt gibt es nur ein Problem. Der Rechtsanwalt sagte das so, dem unermesslichen Leid der Eltern wird auch nur diese Strafe gerecht. Aber der Vater sagte im Interview, davon werden meine Kinder nicht lebendig. Das heißt, die bloße Strafe, die macht nichts gut. Das ist doch nicht Wiedergutmachung, dass die lebenslang ins Gefängnis... Und mir geht es gar nicht darum, das Recht... Versteht mich nicht falsch, mir geht es nicht darum, dass das Urteil falsch war. Ich versuche nur zu sagen, Strafe allein macht die Dinge nicht gut. Und damit sind wir beim Dilemma, dem dritten Punkt. Ich kann Dinge häufig nicht einfach wieder gut machen. Wenn es denn so einfach wäre, dass ich, wenn ich was falsch gemacht habe, das alles immer sofort wieder gut machen kann. Ich kann es nicht. Von mir ging Böses aus und damit ist das Böse in der Welt. Und es entfaltet seine zerstörerische Wirkung. Das Wort ist von meinen Lippen weg. Es hat Schmerz angerichtet. Ich kann zwar um Vergebung bitten, aber ich kann häufig das Böse nicht ungeschehen machen. Ich kann es nicht. Ich kann nicht sühnen. Ich kann nicht wieder gut machen. Und damit sind wir beim vierten Punkt. Dinge müssen aber wieder gut gemacht, also gesühnt werden, wenn wirklich Gerechtigkeit geschaffen und das Böse beseitigt werden soll. Und damit sind wir am Schluss der Predigt, weil damit sind wir in einem Dilemma. Wir können es nicht, wir können nicht sühnen, wir können nicht wieder gut machen. Aber wenn Gerechtigkeit herrschen soll, dann muss gesühnt werden. Und aus diesem Dilemma kommen wir nicht raus, sondern Gott hat diesen Ausweg geschaffen. Und damit lesen wir eine vorletzte Schriftstelle, Römer 3, Vers 25 und 26. Jesus kam als Antwort auf dieses Dilemma. Und da heißt es, Gott hat Jesus vor den Augen, da fehlt ein Hat, Entschuldigung. Gott hat Jesus vor den Augen aller Welt am Kreuz zum Ort der Sühne, zum Ort der Wiedergutmachung gemacht. Für unsere Schuld. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne, das heißt die vollständige Wiedergutmachung geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Über den Text könnten wir jetzt Stunden reden. Nur kurz, hier steht, dass es ungerecht gewesen wäre. Am Anfang steht, ist ja was davon die Rede, dass Gott durch den Tod Jesu am Kreuz, der der Ort der Wiedergutmachung ist, das Kreuz ist der Ort der Wiedergutmachung, dass er am Kreuz gezeigt hat, dass er gerecht war, als er einfach nur die Schuld der Menschheit jahrtausende lang ungestraft ließ, dem nicht nachging. Das war nicht gerecht, heißt es hier. Er tat es im Hinblick darauf, dass Jesus eines Tages Gerechtigkeit schafft. Und plötzlich merken wir, das Kreuz ist so viel mehr als der Ort der Strafe. Das Kreuz ist der Ort der Wiedergutmachung, der Gerechtigkeit, da, wo Gott Gericht übt. Aber Gericht im Sinn von da, wo alles in Ordnung kommt, wo die Dinge in Ordnung gebracht werden. Deswegen, ich habe den Vers nicht mehr draufgeschrieben, damit sind wir beim letzten Punkt schon und damit schließe ich auch. Es heißt in Kolosser 1, Vers 20, Gott hat Frieden geschaffen durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat. Vielen Dank, ganz genau, gut, dass ihr kommt. Gott hat Frieden geschaffen durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat. Nicht Gott hat die Strafe erlassen nur. Gott hat Frieden geschaffen. Wer immer sich ein bisschen die Bibel auskennt mit Shalom und Frieden, der weiß, Frieden ist, wenn alles gut ist. Und jetzt lade ich euch ein, dass wir mit dem, dass das Kreuz der Ort des Gerichts ist, wo Gott Frieden geschaffen hat, wo alles in Ordnung gekommen ist, dass wir damit vor Gott sind. Und ich würde euch bitten, in zweierlei Hinsicht damit vor Gott zu sein. Wenn das wahr ist und eine Menge Menschen hier drin haben das erlebt, dann gilt das sowohl für die Schuld, die mir angetan wurde, für all den Schmerz, den ich erlebt habe. Dann hat Jesus allem Bösen am Kreuz den zerstörerischen Stachel genommen. Und dann lade ich dich ein, dann komm jetzt während dieser Zeit mit dem, was du an Bösem erlebt hast, vor das Kreuz und sag, Herr, das hast du getragen, diesen Schmerz, den ich da erlebt habe. Bring ihn ihm, sag in ihm, was du erlebt hast, was schrecklich war, was schlimm war. Und dann erlebe, und ich habe das in meinem Leben häufig erlebt, wie in dem Moment, weil Jesus all das mit ans Kreuz nahm, der Ort der Wiedergutmachung im Kreuz für dich real wird und der zerstörerische Stachel von Schmerz, von Erniedrigung, von Bosheit anderer gezogen wird. Und umgekehrt, wenn du sagst, nee, ich bin der Mensch, der mit seiner Schuld und dem Bösen, das von ihm ausging, so lange vors Kreuz treten muss, dann tu das. Und glaub, dass für dich dort der Ort des Gerichts und das heißt der völligen Wiedergutmachung ist. Durch Glauben wird es uns zuteil. Amen.